Hallo und herzlich willkommen zum PTA Heute Podcast am 28. Juli 2025. Nach der kleinen erzwungenen Pause letzte Woche bin ich wieder fit und vor dem Mikrofon. Vielen Dank nochmal an Conny Neth, die mich hier letzte Woche vertreten hat. Und schön, dass ihr heute auch wieder dabei seid. Es gibt wieder viel zu besprechen, zum Beispiel welche Auswirkungen der Quetiapin-Engpass hat und welche aktuellen Meldungen die AMK zu Dabigatran herausgegeben hat. Außerdem sprechen wir mal über Lipidwerte und wann da Handlungsbedarf besteht und wir gehen der Frage auf den Grund, wie oft und wie lange man Urlaub nehmen sollte, um einen Erholungseffekt zu erzielen. Ich bin Benedikt Richter und jetzt geht's los. Ihr wisst ja vielleicht, dass wir in unserer Apotheke sehr häufig FIPs für ihr praktisches Jahr haben. Ich darf mit ihnen dann viel in der Rezeptur arbeiten und ihnen was beibringen, soweit ich kann. Aber manchmal lerne ich auch noch was von denen. Die kommen ja schließlich mit dem aktuellsten und evidenzbasiertesten Wissen überhaupt in die Apotheke. Evidenzbasiert kann man wie einziger eigentlich gar nicht steigern, aber ihr wisst, was ich meine. Und letztens wurde ich von zwei FIPs ausgelacht. Ja, das glaubt man nicht. Ich wurde ausgelacht, weil ich Quetiapin gesagt habe und die meinten sofort, hä, so sprichst du das aus? Das heißt doch Quetzapin. Ich habe die Diskussion dann beendet mit den Worten, egal, ist ja eh nicht lieferbar. Aber wenn es für euch okay ist, sage ich den Rest der Folge weiterhin Quetiapin und wir reden über den Engpass. Der Wirkstoff Quetiapin ist in Deutschland seit dem Jahr 2000 zugelassen zur Behandlung von bipolaren Störungen und Schizophrenien. Seit 2008 als Monotherapie damit verbundener depressiver Phasen und seit 2010 in retardierter Form auch als Zusatztherapie bei Major-Depressionen. Es blockiert Dopaminrezeptoren und damit dämpft es Angst- und Erregungszustände. Als Antagonist an 5-HT2-Rezeptoren lindert es Apathie und Depression. Und zudem entwickelt Quetiapin infolge eines Histamin-H1-Antagonismus eine sedierende Wirkung. Quetiapin zählt zu den atypischen Neuroleptika. Diese Wirkstoffgruppe hat einige Vorteile gegenüber den klassischen Neuroleptika, zu denen zum Beispiel Prometazin, Pipamperon oder Melperon zählen. Und zwar treten unter Quetiapin weniger extrapyramidalmotorische Störungen auf. Extrapyramidalmotorische Störungen sind Fehlfunktionen des, haltet euch fest, extrapyramidalmotorischen Systems. Und das ist unter anderem für Haltung und Muskelspannung zuständig. Störungen dieses Systems äußern sich durch diverse Bewegungsstörungen wie Tremor, Tics, Rigor oder Zittern. Diese Tatsache und das günstige Wirkungsprofil von Quetiapin sorgen wahrscheinlich dafür, dass es laut aktuellem Arzneiverordnungsreport zu den Blockbuster-Drugs zählt. Der Report spricht sogar von einem inflationären Verordnungsanstieg, der sich nicht nur mit dem moderaten Rückgang der Verschreibung klassischer hochpotenter Antipsychotika wie Haloperidol erklären lässt. Vielmehr vermuten die AutorInnen eine sehr hohe Rate an Off-Label-Anwendungen, darunter Angstzustände, Delirien und Schlafstörungen. Das BfArM warnte bereits im Jahr 2016 aufgrund von Bedenken bezüglich der Langzeittherapie und fehlender Wirksamkeitsbelege vor einem Off-Label-Use von Quetiapin. So sind dem BfArM unter anderem Anwendungen bei Ess- und Persönlichkeitsstörungen und Substanzmissbrauch bekannt. Für die Behandlung von Schlafstörungen fehlt es damals wie heute an Evidenz. Dennoch ist der Trend zu beobachten, dass Quetiapin und andere sedierende Antipsychotika, Hypnotika mit hohem Abhängigkeitspotenzial wie Benzodiazepine und Z-Substanzen in gewisser Weise ersetzen. Die zu erwartende signifikante Gewichtszunahme und weitere Nebenwirkungen ergeben aber insgesamt ein ungünstiges Nutzen-Risiko-Verhältnis. ÄrztInnen werden gebeten, Quetiapin-Präparate nur wie in der Fachinformation angegeben zu verschreiben. Ein Rückgang der Nachfrage zeichnet sich bisher nicht ab und das bedeutet, dass der Quetiapin-Lieferengpass viel mehr Menschen betrifft, als man annehmen könnte. Offizielle Erklärung der Hersteller sind übrigens Produktionsprobleme, was auch immer das bedeuten soll. Zur Versorgung der ohnehin vulnerablen Patientengruppe kommen im Zuge ärztlicher Rücksprache prinzipiell folgende Optionen in Betracht. Der Bezug vergleichbarer Präparate aus dem EU-Ausland, das sind dann Einzelimporte nach § 73 Arzneimittelgesetz und genehmigungspflichtig. Außerdem ist es möglich, auf ein nicht retardiertes Quetiapin-Präparat auszuweichen und die Umstellung auf andere Wirkstoffe aus der Gruppe der atypischen Neuroleptika wird ebenfalls als Option angeführt. In der Praxis wird in der Regel der zweite Weg gewählt, wenn auch als Off-Label-Use und zu Lasten der Adherenz. Während die Einnahme von Quetiapin Retard einmal täglich ohne Nahrung erfolgt, müssen die Filmtabletten zweimal täglich eingenommen werden, dafür aber unabhängig von den Mahlzeiten. Sollten die Retard-Tabletten übrigens wieder lieferbar sein, dann sollte man die PatientInnen nochmal daran erinnern, dass sie diese wieder vor dem Essen nehmen sollten. Seit Anfang Juli bekommen einige Apotheken zumindest 50 Milligramm Präparate wieder in überschaubarer Menge geliefert. Für höhere Dosierungen vertrösten Neuraxpharm, Hexal und 1A Pharma auf frühestens Ende August. Heumann rechnet mit der Verfügbarkeit von 50 Milligramm, 200 und 300 Milligramm Retard bereits Ende Juli. Ebenso Schaeffler Pharm mit dem Original Seroquel Prolong 50 Milligramm und 200 Milligramm. Im Fall von Quetiapin Ratiopharm 300 Milligramm, Quetiapin ABZ 150 Milligramm und Quetiapin Glenmark 150 Milligramm spekuliert man auf September. Und bei Seroquel Prolong 400 Milligramm wird es wohl erst im November wieder lieferfähig sein. Und ein weiterer Wirkstoff könnte für Diskussionen in HV sorgen, nämlich Dabigatran, im Volksmund ein sogenannter Blutverdünner. Für uns als PTA ist Dabigatran ein oral anwendbarer, direkter Thrombinhemmer. Der wird zur postoperativen Antikoagulation eingesetzt. Seit 2011 ist es in der EU auch als Schlaganfallprophylaxe bei Vorhofflimmern zugelassen. Und von der AMK kommt jetzt die Meldung, die Hartkapseln in den Wirkstärken 110 und 150 Milligramm lassen sich nicht aus ihrer Primärverpackung, den Abziehblistern mit Peel-Off-Folien, entnehmen. Seit März 2024 hatten das Problem insgesamt 7 Apotheken der AMK gemeldet. Bei Peel-Off-Blistern wird die Kapsel nicht durch die Folie durchgedrückt, sondern nach dem Abziehen der Folie aus dem Blister entnommen, wie bei Imodium Acut Lingual beispielsweise. Aus den Apotheken kamen Meldungen, dass die Abziehlasche der Peel-Off-Folie schwer zu finden sei und sich die Folie kaum abziehen lasse. Auch eine vollständig mit dem Blister verschweißte Folie wurde gemeldet. Gerade ältere PatientInnen oder PatientInnen mit motorischen oder visuellen Einschränkungen können die Verpackung so nicht öffnen. Ein weiteres Problem ist, dass die Vorgehensweise zur Öffnung von Abziehblistern zwar in der Fachinformation, aber nicht in der Packungsbeilage beschrieben ist. So haben einige PatientInnen versucht, die Kapseln durch die Folie zu drücken und sie dabei beschädigt. Auch Messer wurden in Einzelfällen verwendet, um die Blister zu öffnen. Um eine sichere Anwendung durch die PatientInnen und eine dahingehende Beratung durch die Apotheken zu ermöglichen, empfiehlt die AMK eine gut erkennbare und einheitliche Kennzeichnung besonderer Entnahmemethoden auf der Sekundärverpackung. Die Firma AL hat unterdessen angekündigt, Hinweise zur Entnahme in die Gebrauchsinformation aufzunehmen. Umgesetzt ist diese Ankündigung aus dem August 2024 bisher nicht. Die Abdata wird den Handhabungshinweis zum Abziehblister aus den Fachinformationen in den Fertigarzneimitteltexten des betreffenden Arzneimittels zum 1. August 2025 ergänzen. So, das waren unsere Arzneimittelthemen dieser Woche. Reden wir doch jetzt mal über Lipidwerte. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die führende Todesursache in Deutschland. Die sind insgesamt für etwa 40% aller Sterbefälle verantwortlich. Um diesem Problem zu begegnen, wollte der ehemalige Gesundheitsminister Karl Lauterbach mit dem sogenannten Gesundes Herzgesetz, des GHG, eine Grundlage schaffen, um kardiovaskuläre Risikofaktoren bei Personen früher zu erkennen und Therapien zu verbessern. Gut, was von dieser Idee geblieben ist, das ist das Vorhaben, Statine früher zu verordnen. Konkret heißt das, PatientInnen, die ein Risiko von mindestens 10% haben, innerhalb der nächsten 10 Jahre einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden, dürfen Arzneimittel wie Statine verordnet bekommen. Zuvor lag die Schwelle bei einem mindestens 20%igen Risiko. Aber was erhöht dieses Risiko? In einer großen Analyse von 2023 haben Forschende 5 modifizierbare Risikofaktoren identifiziert, die für rund 55% der kardiovaskulären Risiken verantwortlich sind. Zum einen der Body Mass Index, der BMI, dann der systolische Blutdruck, Nicht-HDL-Cholesterol, Rauchen und Diabetes. Wer mit 50 Jahren ein gesundes Leben führt und alle 5 Risikofaktoren unter Kontrolle hat, gewinnt mehr als ein Jahrzehnt an Lebenszeit verglichen mit Personen, bei denen alle 5 Faktoren aus dem Ruder gelaufen sind. In Europa kann das Risiko ein fatales oder nicht fatales kardiovaskuläres Ereignis in den nächsten 10 Jahren zu erleiden oder an einem kardiovaskulär bedingten Tod zu sterben, mit dem sogenannten Score 2 berechnet werden. Der wurde für 4 Risikoregionen nach länderspezifischer Mortalität für Herz-Kreislauf-Erkrankungen definiert. Deutschland zählt dabei zu den Ländern mit moderatem Risiko. Als Variablen gehen Alter, Geschlecht, systolischer Blutdruck, Gesamtcholesterol, HDL-Werte und Raucherstatus in den Score 2 ein. Man kann den sogar online berechnen lassen, allerdings ist er nur für gesunde Personen im Alter von 40 bis 69 bzw. von 70 bis 89 Jahren gedacht und nicht für Schwangere sowie PatientInnen mit atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder anderen Risikoerkrankungen wie Diabetes mellitus, familiärer Hypercholesterolämie oder chronischer Nierenerkrankung geeignet. In der Dyslipoproteinämie-Leitlinie der ESC und EAS von 2019 wird empfohlen, dass erwachsene Männer über 40 und Frauen über 50 ein Risikofaktoren-Screening in Betracht ziehen sollten. Besonderer Fokus liegt auf den LDL-Werten. Laut Leitlinie wird empfohlen, LDL-C-Werte so weit wie möglich zu senken, zumindest bei PatientInnen mit sehr hohem kardiovaskulärem Risiko. In Meta-Analysen wurde gezeigt, je höher der LDL-C-Wert absolut gesenkt wird, umso mehr verringert sich das kardiovaskuläre Risiko. Alle Personen mit einem sehr hohen kardiovaskulären Grundrisiko sollen ihren Ausgangswert um mindestens 50% senken und einen LDL-C-Zielwert kleiner 55 Milligramm pro Deziliter anstreben. Die anderen empfohlenen Werte findet ihr übrigens auf ptaheute.de. Wie kann der LDL-C-Wert jetzt gesenkt werden? Ja, Lebensstilveränderungen sind die Basis, um kardiovaskuläre Risiken zu senken. Dazu gehören Nichtrauchen, fettarme Ernährung, Bewegung sowie ein BMI zwischen 20 und 25 Kilogramm pro Quadratmeter bzw. ein Taillenumfang von unter 94 cm bei Männern und von unter 80 cm bei Frauen. Allerdings ist durch diese Maßnahme nur eine LDL-Senkung von allenfalls 10-15% zu erwarten. Um die LDL-C-Zielwerte zu erreichen, ist oftmals eine Arzneimitteltherapie angezeigt. Statine sind zunächst das Mittel der Wahl. Im nächsten Schritt kann dann auch Ezetimib ergänzt werden. In einem weiteren Schritt dann Bempedoinsäure und hilft das alles noch nicht, die LDL-Werte in den grünen Bereich zu bringen. Dann können auch Wirkstoffe wie Alirocumab und Evolocumab oder Inclisiran in Betracht gezogen werden. Als weitere Risikofaktoren für kardiovaskuläre Ereignisse gelten unter anderem die Werte von triglyceridreichen Lipoproteinen, Remnantcholesterol und Lipoprotein A sowie Entzündungen, die sich durch erhöhte CRP-Werte zeigen. Erwachsene sollten ihre LPA-Konzentration einmal im Leben bestimmen lassen. Einmal im Leben, weil verantwortlich für erhöhte LPA-Werte ist die Genetik. Sport oder gesunde Ernährung haben keinen Einfluss auf die Spiegel. Bisher gibt es noch keine zugelassenen Arzneimitteltherapien zur LPA-Senkung, weshalb PatientInnen mit erhöhten Werten die modifizierbaren Risiken gering halten sollten. Mit Blick auf Triglyceridwerte wird in der ESC-EAS-Leitlinie kein Ziel vorgegeben. Ein Wert unter 150 Milligramm pro Deziliter weist auf ein geringes kardiovaskuläres Risiko hin. Auch hier werden Statine als medikamentöse Therapie der Wahl eingesetzt. So, und wenn ihr jetzt nach all diesen Zahlen und Wörtern Urlaub braucht, dann ist unser letztes Thema ideal für euch, denn wir beantworten mal die Frage, wie man den größtmöglichen Erholungseffekt aus seinem Urlaub herausholt. Die Deutschen machen gern längere Urlaube. Im Jahr 2024 waren es durchschnittlich 13 Tage am Stück. 2 Wochen, das empfinden viele Berufstätige oder auch Eltern als die richtige Länge für eine erholsame Auszeit. Aber wir kennen das alle, frisch erholt aus dem Urlaub zurück, 1 Stunde bei der Arbeit und zack, alles wieder hin. Dafür gibt es einen Namen, das Post-Holiday-Syndrom. Wirklich wahr. Ist aber kein Grund für eine AU, man kann aber ein bisschen was dagegen tun. Professor Dr. Nikolai Egold von der Hochschule Fresenius in Frankfurt empfiehlt kürzere und häufigere Auszeiten. Grund hierfür sind nicht nur die häufigeren Erholungspausen an sich, sondern auch die regelmäßigeren Anlässe, sich auf den Urlaub zu freuen. Der psychologisch wirksame Mechanismus der Antizipation sorge dafür, dass das Wohlbefinden schon vor der Reise merklich ansteige, sagt er. Schon das Planen mache glücklich und je öfter es solche Planungsphasen über das Jahr verteilt gebe, desto besser. Außerdem gibt es laut Professor Dr. Egold Tricks, um die positiven Effekte des Urlaubs im Alltag möglichst lang zu nutzen. Die einfachste Methode seien Mitbringsel, an denen man sich zum Beispiel nach der Reise regelmäßig erfreut. Das können physische Souvenirs sein, aber zum Beispiel auch Rezepte. Darüber hinaus könnte es am Arbeitsplatz schon helfen, sich ein Urlaubsfoto anzusehen, wenn die Stimmung aufgrund äußerer oder auch innerer Umstände sinke. Wer sich nach einem Urlaub meist nur kurz erholt fühlt, sollte überlegen, von einem oder zwei langen Jahresurlauben auf mehrere kürzere Reisen umzusteigen, sofern er es mit seinem Beruf und seiner Familie vereinen kann. Also zusammengefasst, wer oft verreist, erholt sich oft. Ein kurzer Urlaub bringt oft ähnlich viel Erholung wie ein langer. Viele Reisen bedeuten häufige Planungsphasen, die das Wohlbefinden steigern können. Und nach dem Urlaub helfen Mitbringsel und Fotos, Alltagsstress zu mindern. In diesem Sinne, schönen Urlaub und vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche und würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder hier seid. Bis dahin, gehabt euch wohl.